Ist es noch vorweg. Ich werde nach dem Gottesdienst sehr schnell verschwinden, keine Hände schütteln und mich nicht groß unterhalten, weil meine Frau mit dem Norovirus im Bett liegt und ich da mal ein bisschen nach dem Rechten und dem Linken gucken muss. Heute Nacht war sie fast zusammengekippt. Von daher bin ich schnell weg und schüttle auch keine Hände. Ich will hier keine Epidemie auslösen. Ich habe Ihnen ein Thema mitgebracht, das hat mich bis letztes Jahr nie interessiert und hat dann voll eingeschlagen. Das Thema Erweckung. Ich habe wohl wahrgenommen, auch vorher schon, so wenn man die Geschichte der freien evangelischen Gemeinden sich anschaut, steht da immer, wir stammen aus der Erweckungsbewegung oder den Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts. Ja. Aber das war es eigentlich auch, was ich zu dem Thema irgendwie schon mal gelesen, gehört hatte. Und es hat mich auch ehrlich gesagt nicht groß interessiert, bis ich über eine Predigt gestolpert bin, die ich selber gehört habe aus dem Internet. Und dann ging's los. Was ist das eigentlich, Erweckung? Hat ja nichts mit kurzer Nacht und starkem Kaffee am Morgen zu tun, sondern in einer Erweckung, so würde ich mal definieren, ist die Gegenwart Gottes in einem Landstrich unter in einer Kultur so spürbar, dass die Menschen von sich aus anfangen, nach Gott zu fragen. Dass sie ja wie magnetisch angezogen werden vom Evangelium und schlicht und ergreifend auch sich viele bekehren. Wir erleben, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wir erleben so generell in Deutschland, glaube ich, im Moment eher so das Gegenteil von Erweckung, ja. Ich erinnere mich an den ersten, an meiner letzten Stelle so zur Gemeinde hinzukam. Der Piet, der ist später Ältester geworden, der brauchte 5 Alpha-Kurse, bevor er sich bekehrt hat. 5 Alpha-Kurse im Laufe von, ich weiß nicht, 5 Jahren. Der Letzte, der sich in Bingen bekehrt hat, an meiner letzten Stelle, für den hatten wir 10 Jahre gebetet. Also seine Frau war schon früher zum Glauben gekommen und dann irgendwie hatten wir eine ganze Reihe von Frauen, die zum Glauben gefunden hatten und ihre Männer nicht. Und dann haben wir für die immer mal gebetet. Und der Klaus, der ist zum Glauben gekommen nach 10 Jahren, nach ich weiß nicht wie vielen Gottesdiensten, wo er dabei war, nach diversen Vater-Kind-Camps, wo er mit dabei war und immer sagte, ich finde das faszinierend, was ihr da glaubt und wie ihr lebt, aber ich kann es nicht glauben. So, das ist so ziemlich das Gegenteil von Erweckung. Wenn überhaupt mal jemand zum Glauben findet, dann ist ein unglaublich langer Anfahrtsweg. Und das ist so der Normalfall in Deutschland. Nun möchte ich starten, biblisch gesehen, bei dem Text, den wir gerade gehört haben. Johannes der Täufer, das ist ja auch immer Thema am dritten Advent, laut Kirchenjahr, da geht es immer um Johannes den Täufer. Ich weiß nicht, wie Sie das so wahrgenommen haben. Ja, okay, da war ja auch irgendwie angekündigt, Elisabeth und Zacharias, so, und der Engel kommt da auch zu denen. Ja, und dann predigt er irgendwie so vorbereitend auf Jesus, aber keine so große Sache, oder? Denkt man. Also habe ich gedacht, sag ich zu. Aber wenn man mal liest, was da steht, da steht, es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt 100% alle umfassen soll, aber das war eine Riesenbewegung. Da kann man noch von nachlesen bei Flavius Josephus, jüdische Altertümer. Das muss ein Erdbeben quasi ausgelöst haben im Geistlichen. Endlich wieder ein Prophet wie die alten Propheten, 400 Jahre Stille von Gott und jetzt kommt einer und verkündigt Umkehr. So, und was dann passiert, ist auch interessant. Wir haben nur so die Kurzfassung aus dem Markus-Text gehört. Johannes predigt donnermäßig Gericht und ruft zur Umkehr. Und die Reaktion der Menschen ist interessant. Die fragen nämlich, was sollen wir tun? Die Menge fragte ihn, so steht es bei Lukas 3, fragte ihn und sprach, was sollen wir tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer 2 Hemden hat, der gebe dem, der keins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun?
Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold.
Das ist was Typisches für Erweckung. Da muss man den Leuten das Evangelium nicht hinterhertragen, nicht aufdrängen, sondern die fragen selber, was sollen wir tun? Es gibt eine zweite große Erweckung im Neuen Testament, die findet zu Pfingsten statt. Pfingsten kennt man ja auch, ne? So Heiliger Geist kommt auf alle Glaubenden, Apostelgeschichte 2, und Petrus hält da so eine große Pfingstpredigt. Und 3000 Menschen kommen zum Glauben auf einen Streich. Vorher 120, danach 3120. Ich weiß nicht, wie viele Leute morgen hier sind. 120 wird ein bisschen knapp vielleicht, aber stellt sich vor, heute kommen 3000 Menschen dazu. So, und dann steht da weiter, und der Herr trat täglich hinzu, derer, die gerettet werden sollten. Täglich. Also in Wiesdorf wüsste ich aus diesem Jahr von einem Menschen, der zum Glauben gefunden hat. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Da täglich. Das ist Erweckung. So. Und interessant auch da wiederum, Petrus predigt von Jesus. Der ruft gar nicht zur Bekehrung auf oder so, sondern, ja, so indirekt schon. Aber dann passiert genau das wieder, die Leute fragen nämlich, was sollen wir tun? Und dann antwortet er, ein jeder lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Aber der muss es denen nicht aufdrängeln, sondern die fragen, was sollen wir tun? Nun kann man natürlich fragen, ja, das ist alles lange her und nicht alles aus der Bibel, was wir da lesen, lässt sich ja so eins zu eins übertragen. Manche Dinge hat Gott zu dieser Zeit in einem bestimmten Punkt der Heilsgeschichte geschenkt und das kommt auch so nicht wieder. Es kommt ja auch kein zweites Pfingsten, ja, so mit Heiliger Geist, mit Feuerzungen und Erdbeben und was weiß ich. Kommt ja auch nicht. Kann man dann davon ausgehen, dass Gott Erweckung schenken kann und schenken will? Doch, das kann man, weil es das in der Geschichte immer wieder gegeben hat. Und das ist ein super interessantes Kapitel Kirchengeschichte, finde ich, wenn man sich anfängt, mal damit zu beschäftigen, was Gott zu anderen Zeiten und an anderen Orten Großes getan hat. Und ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Und jetzt kommt schlicht und ergreifend ein Kapitel Kirchengeschichte. Und zwar von der Insel Lewis. Da ging unsere Hochzeitsreise hin. Jetzt müssen wir mal die Beamer-Präsentation anmachen. Genau. Also da ist Schottland und unten England. Die Isle of Lewis ist da oben, oben links. Da gibt's nicht viel. Wir wollten da unbedingt mal hin. Da gibt's so ein paar stehende Steine, so wie Stonehenge. Ansonsten kaum mal einen Baum, eigentlich nur Heidekraut und Felsen. Es gibt so eine Stadt, da gibt es auch sogar einen kleinen Flughafen, 12.000 Einwohner, Stornoway. Ja, und es gibt Kirchen. Das ist dort die Free Church of Scotland. Das ist eine reformierte Kirche. Das, was hier evangelische Landeskirche wäre, ist da eben Free Church of Scotland. Und wir sind sonntags, wir waren eine Woche dort auf dieser Insel und sind sonntags auch in Gottesdienst gegangen. Andere Kirche, von der werde ich gleich erzählen, aber war ähnlich. So, wir waren im Dorf mit einer Pension, 5 Häuser, eine Pension mit Gasthof und eine Kirche. Und die Kirche war gestopft voll am Sonntag. 250, 300 Leute. Der Gottesdienst war so skurril, wie ich noch keinen erlebt habe. Andere Länder, andere Sitten. Ne? Ich meine, dass die Damen alle einen Hut auf dem Kopf tragen, ist in England normal oder in Großbritannien. Aber es gab 2 Predigten. Die erste so eine Viertelstunde, die zweite so eine Dreiviertelstunde. Ich weiß noch, die erste ging um Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Das war so die Kinderpredigt, glaube ich. Es gab keine musikalische Begleitung im Gottesdienst, also auch keine Orgel, nichts, sondern nur A Cappella-Gesang und es wurden nur Psalmen gesungen.
Das ist so reformierte Tradition at its best. So Calvin hat damals ja auch die Orgeln aus den Kirchen rausgeschmissen und nur noch Psalmen zugelassen. Und die ziehen das bis heute durch. Und dann kommen da 300 Leute in den Gottesdienst. Und wir dachten, was ist das denn hier? Und irgendwie sahen die auch alle irgendwie ganz fröhlich aus und nicht so, als ob das jetzt nur Tradition wäre, sondern irgendwie schon innerlich dabei. So. Wir haben nicht groß nachgefragt. Die Geschichte dazu habe ich erst letztes Jahr mal recherchiert. Denn wir haben 1997 geheiratet, 50 Jahre vorher. Wir saßen in den gleichen Kirchen, die heutzutage oder zu der Zeit jedenfalls voll waren, fast niemand mehr. Zwei, drei alte Damen noch. Und manchmal kam der Pfarrer und es war niemand zum Gottesdienst da. Und das war auf der ganzen Insel so. Das Presbyterium, das für die ganze Insel zuständig war, das beobachtet mit Sorge und sich dann mal zusammengesetzt und hat eine Verlautbarung herausgebracht, die an einem Sonntag in allen Kirchen verlesen wurde und auch in der Zeitung abgedruckt wurde. Die ist überliefert. Diese Verlautbarung ruft die Menschen auf, ich zitiere, das geringe Maß an lebendiger Religion im Land zu bedenken und das gegenwärtige Maß an geistlichem Unmut. Aufgrund der wachsenden Gleichgültigkeit im Hinblick auf den öffentlichen Gottesdienst und den wachsenden Einfluss des Vergnügungsgeistes in der jüngeren Generation. Sie riefen die Kirchen dazu auf, sich diese Dinge zu Herzen zu nehmen und ernsthaft danach zu fragen, wohin das alles führt, wenn es keine Buße gibt. Wir rufen jeden und jede Einzelne auf, das eigene Leben zu prüfen. Im Licht der Verantwortung, die wir alle haben, mögen wir alle durch die freundliche Gnade Gottes aufgesucht werden vom Geist der Buße und zu Gott zurückkehren, den wir so betrübt haben. So heißt es. Papier ist nun geduldig. Da kann man viel aufschreiben. Was es dann bewirkt, ist immer eine andere Frage. Aber es hat bei zwei alten Damen etwas ausgelöst. Zwei ältere Damen, 82 und 84 Jahre alt. Die sehen wir hier. Schlechtes Bild, aber das sind sie. In der Mitte, Reverend Duncan Campbell, zu dem kommen wir gleich. Die beiden alten Schwestern nehmen sich das sehr zu Herzen und ihr zentrales Gebetsanliegen wird, dass Gott doch in ihrem Landstrich auf dieser Insel etwas Besonderes tun möge. Und sie fangen an zu beten, und zwar richtig. Eines Nachts schenkt Gott einer der beiden alten Schwestern eine Vision. Sie sieht die Kirchen voller junger Leute. Und irgendwie hat sie den Eindruck, das war jetzt nicht nur irgendwie ein Traum oder so und irgendwas, was ich mir wünsche, sondern das war Regen Gottes. Und sie nimmt ihre Schwester zur Seite und sagt, ich glaube, dass Erweckung kommt. Wir beten darum und ich glaube, dass Gott das schenken wird. Und was macht man dann? Naja, sie lässt mal einen Pfarrer kommen. Der kennt die beiden alten Damen als wohlgegründete Christinnen und nimmt das auch ernst, was die beiden sagen und fragt sie zurück, ja, was denken Sie, was wir jetzt tun sollen? Ist ja schön, wenn Gott Erweckung schenken will, liegt da irgendwie ein Auftrag für uns drin. Ihre Antwort, geben Sie sich selbst dem Gebet hin, geben Sie sich dem Warten auf Gott hin, rufen Sie die Ältesten und Diakone zusammen und widmen Sie sich wenigstens zwei Abende pro Woche dem Warten auf Gott im Gebet. Wenn Sie das an Ihrem Ende der Gemeinde tun, dann werden meine Schwester und ich das an unserem Ende der Gemeinde tun, und zwar von 10 Uhr abends bis 2, 3 Uhr nachts mindestens. Der Pfarrer und die Ältesten haben nicht so lange gebetet, aber die beiden alten Damen. Nun gut, der Pfarrer lässt sich darauf ein, ruft seine Leute zusammen und so beten sie mehrere Wochen lang. Zwei Abende die Woche, nehmen sich Zeit zum Beten, treffen sich in der alten Scheune. In dieser Zeit wird ihnen eine Bibelstelle sehr wichtig, Jesaja 44, Vers 3, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ich will Wasser gießen auf das Durstige. So geht's weiter, mehrere Wochen. Nichts weiter passiert erstmal. Eines Abends aber steht dann ein junger Diakon auf Und liest aus Psalm 24, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vor dem Gott seines Heils. Da macht er so seine Bibel zu und sagt, Leute, das, was wir hier machen, seit paar Wochen, paar Monaten, das kommt mir alles wie Humbug vor, ehrlich gesagt. So zu warten, wie wir warten, so zu beten, wie wir beten, wo wir doch selbst nicht in der rechten Beziehung zu Gott stehen. Und er streckt so seine Hände gen Himmel und betet, Herr, sind meine Hände unschuldig, ist mein Herz rein. Sinkt auf die Knie und betet weiter im Stillen. Und irgendwie wird die Kraft Gottes spürbar, ein Bewusstsein der Gegenwart Gottes ergreift, die, die dort versammelt sind. Das ist aber nur zwei Hände voll Leute. Wenig später schickt eine der beiden betenden alten Damen wieder nach dem Pfarrer und sagt, ja, ich denke, wir sollten jemanden mal einladen, so zum Predigen. Ich glaube, dass Gott jemand Bestimmtes im Sinn hat, ich habe aber keinen Namen. Aber ich sah im Geist einen fremden Mann auf der Kanzel stehen und irgendwo muss er ja sein. So, und ich habe den Eindruck, das ist von Gott. Daraufhin wird eben jener Reverend Duncan Campbell eingeladen, Evangelist, der gerade in Edinburgh tätig war. Das war aber ein sehr gefragter Mann zu dieser Zeit, der war ein Jahr im Voraus ausgebucht. Er sagt zu, ja, ich komme gerne, aber machen wir einen Termin für nächstes Jahr, dann komme ich. Das wird den beiden alten Schwestern wieder zurückgemeldet. Die sagen aber, nee, wartet ab, in zwei Wochen ist er hier. Kein Problem. 10 Tage später ist er auf der Insel und wird 3 Jahre bleiben. Er kommt mit dem Schiff auf die Insel und ist natürlich ein bisschen müde von der Reise und so und möchte gern zu Abend essen und dann ins Bett. Aber sie bitten ihn, die ihn da an der Fähre abholen, ja, sind schon ein paar Leute in der Kirche versammelt, können Sie nicht vielleicht doch ein paar Worte an die richten? Ja, 300 Menschen sind in der Kirche versammelt. Und dann gibt es dann doch einen Gottesdienst. Gott wirkt spürbar, es ist ein starkes Bewusstsein der Gegenwart Gottes da, aber nicht anders, als wir das auch hin und wieder erleben, wenn Gott es schenkt, dass es besonders dicht wird in einem Gottesdienst. 11:15 spricht Duncan Campbell den Segen, entlässt die Gemeinde. Während er mit dem Diakon durch die Reihen Richtung Ausgang geht, richtet dieser seinen Blick gen Himmel. Das ist der gleiche Diakon, der das mit den unschuldigen Händen und so gebetet hat. Und dieser Diakon ist noch nicht zufrieden und er fällt wieder auf die Knie und betet laut, Gott, du kannst uns doch nicht so im Stich lassen. Du hast versprochen, Wasser auf das Durstige zu gießen und Ströme auf das Trockene. Gott, du kannst uns nicht so im Stich lassen. Kurz darauf öffnet sich die Kirchentür. Der örtliche Schmied kommt in die Kirche zurück. Der hat am Gottesdienst teilgenommen, war schon rausgegangen, kommt jetzt wieder rein. Zupft Duncan Campbell am Ärmel und sagt, Mr. Campbell, es ist irgendwie was Wunderbares passiert. Wir haben gebetet, dass Gott Wasser auf das Durstige gießen möge und Ströme auf das Trockene. Und hören Sie, er hat's getan. Er hat's getan. Was ist passiert? Vor der Kirche stehen 600 Menschen. Allein 100 junge Leute davon waren vorher bei einer Tanzveranstaltung im Gemeindesaal, also im örtlichen Gemeindesaal, nicht im kirchlichen, dachten kein bisschen an Gott, wollten einfach Spaß haben und plötzlich ergreift sie das Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Und sie sagen, wir müssen da hinten bei einer Kirche, da ist Licht, da müssen wir hin. Und die Musik verstummt und das ganze Ding ist innerhalb von Minuten geräumt. Männer und Frauen, die schon zu Bett gegangen waren, ist ja schon 10:45, ne? Stehen wieder auf, merken, irgendwas ist hier im Gange und gehen zur Kirche. Und keiner weiß genau warum. Sie sind nur wie magnetisch angezogen.
Tja, was macht man nun, ne? Da stehen auf einmal 600 Leute von der Kirche und wissen nicht warum und ja, was machen wir jetzt? Der Schmied stimmt erstmal ein Choral an. So, was weiß ich, ein feste Burg ist unser Gott, nee, reformiert, aber weiß ich nicht was. Und alle strömen wieder in die Kirche rein. Die ist so gestopft voll, dass nirgendwo noch überhaupt Platz ist. Duncan Campbell muss sich den Weg zur Kanzel bahnen, so voll ist die Kirche. Und überall fangen Leute an zu beten. Eine junge Frau, eine Grundschullehrerin, nicht auf dem Boden der Kanzel, das war noch so Riesentrümmer, wie man so damals hatte, ne? Liegt da auf dem Boden oder kniet auf dem Boden und betet und fleht, oh Gott, gibt es Gnade für mich, gibt es Gnade für mich. Sie wird später als Missionarin ausreisen. Die Versammlung dauert bis 4 Uhr morgens. Wenn Erweckung kommt, guckt keiner mehr auf die Uhr. 4 Uhr morgens schließt Duncan Campbell dann endgültig die Versammlung und sagt so, Leute, wir brauchen alle noch ein bisschen Schlaf und irgendwie, das Leben geht ja auch weiter, geht jetzt mal alle ins Bett. Und er will auch endlich ins Bett, kommt da aber doch nicht zu. Ein junger Mann spricht ihn an, Mr. Campbell, könnten Sie bitte noch mitkommen zur Polizeistation? Er fragt zurück, Polizei, ist irgendwie was Schlimmes? Nee, nee, sagt der junge Mann, da sind nochmal 400 Leute. Warum? Ein Polizist, der dort Dienst tat, war als gottesfürchtiger Mann bekannt. Und die Menschen wurden von diesem Ort mitten in der Nacht wie magnetisch angezogen und hatten sich dort versammelt. Ganzer Bus voll Leute war aus dem Nachbarort noch gekommen. Und wieder das Gleiche. Die Leute selbst wissen nicht ganz genau, warum machen sie das? Was erwarten sie denn jetzt da? Aber sie sind so bewegt von Gott, dass sie dahin fahren und anfangen, Gott um Gnade zu bitten. Ein alter Mann etwa ist so am Wegesrand, von dem es überliefert, dass er immer wieder gebetet hat, oh Gott, die Hölle ist noch gut zu gut für mich. Also, dickes theologisches Fragezeichen, ob das wahr ist, aber der ist so ergriffen von einem Bewusstsein, dass er Gnade braucht, dass diese Worte das ausdrücken. Duncan Campbell predigt nicht, es werden keine Lieder gesungen. Gott ist einfach am Werk, die Leute bekehren sich. Von Barbers aus, die Kirche, die ich gerade gezeigt habe, springt die Bewegung auf die ganze Insel über. Mehrfach wird Duncan Campbell mitten in der Nacht irgendwo in eine Kirche oder sogar auf ein Feld gerufen, wo Menschen irgendwie zusammengekommen sind, ohne dass das jemand organisiert hätte. Überall bekehren sich Menschen und am Ende hat die Erweckung einen Großteil der Menschen auf der Insel erfasst. 22.000 Menschen leben dort. So, und das sind nicht irgendwelche Histörchen oder so. Kann man alles schön, bei YouTube gibt's Originalvideos von Leuten, die dabei waren und einfach erzählen, was sie erlebt haben. Es gibt sogar noch Predigten von Duncan Campbell, auch auf Audio, wo er das erzählt. Er wurde dann später immer so sehr hoch gehypt, so als der Mann, der die Erweckung zur Insel Lewis brachte. Und er sagt immer, völliger Quatsch, ich habe doch nicht die Erweckung gebracht. Erstens war sie schon da und zweitens, 3/4 der Menschen haben sich bekehrt, bevor ich ein Wort gesagt habe. Also vergesst das. Es gäbe noch viel mehr über diese Erweckung zu erzählen. Das mag genügen. Also wer des Englischen mächtig ist, der kann das im Internet schön nachlesen, nachhören auch. Gibt es viele Zeugnisse von. Die Erweckung hält insgesamt rund 3 Jahre an. So lange bleibt Duncan Campbell auch auf der Insel. Natürlich sind auch die offiziellen Stellen der Free Church of Scotland darauf aufmerksam geworden, dass da irgendwie was passiert ist. Etliche Jahre später wollen die offiziellen Stellen dann auch mal eine ordentliche Statistik haben. Was ist denn jetzt davon geblieben? Sowas kann dann ja auch mal ein Strohfeuer sein. Die Pfarrer der Insel werden aufgefordert, einen Bericht zu schreiben. Einer von ihnen antwortet wie folgt: Ich kann nur über meinen Pfarrbezirk sprechen. In einem Dorf fanden 122 junge Leute zum Glauben, also ich rede jetzt nicht von den Leuten mittleren Alters oder den älteren Menschen, also allein 122 junge Erwachsene kamen zum Glauben und zwar alle schon am ersten Tag der Erweckung. Und heute kann ich sagen, sie wachsen alle wie Blumen in Gottes Garten. Nicht ein einziger von ihnen hat sich wieder vom Glauben abgewandt. So viel mal zur Insel Lewis und der Erweckung dort. Das ist Erweckung, ne? Menschen werden gepackt vom Evangelium, Leute haben einen tiefen Hunger und Durst nach Gott und seiner Gnade. Der Heilige Geist kommt und überführt Menschen von Sünde. Die Kraft Gottes wird spürbar in einem ganzen Landstrich. Und Menschen werden von Neuem geboren. Und interessant bei Erweckung ist eigentlich immer, dass sie bei denen beginnt, die schon im Glauben stehen. Das kann man da auch schön sehen. Es beginnt bei den beiden alten Damen und dem Kreis mit dem Pfarrer und den Diakonen und den Ältesten, die da zusammen beten. Und bei denen, die sich dann zuerst mal versammeln, den 300, da passiert irgendwie was. Auch das kann man bei Erweckung eigentlich immer sehen. Erweckung beginnt immer bei denen, die schon dabei sind. Beginnt bei uns. Ich bin ja nebenbei noch so ein bisschen bei Aufatmen engagiert, schreibe da hin und wieder Artikel. Ich habe in diesem Jahr im Grunde genommen diese Predigt dort mal gehalten vor dem freien Redaktionsteam von Aufatmen und war super interessiert, dann eben auch mal so Rückmeldungen zu hören und habe gemerkt, dass es bei verschiedenen auch sehr auf dem Herzen war und auch neu in den Fokus gerückt ist. Unter anderem beim Marburger Kreis, das ist so eine Laienbewegung, so eine Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche. Und der Leiter des Jugendzweiges davon war auch dabei. Und die haben sich so das Thema Erweckung ganz neu auf die Fahnen geschrieben und haben ein Gebet zusammen entwickelt, mit dem sie für Erweckung beten wollen. Und das will ich zum Schluss noch kurz vorstellen, weil ich es sehr weise formuliert finde. Ich lese es zunächst einmal vor und möchte es dann auch mit Ihnen beten. Aber zunächst mal lese ich es noch und sage ein paar Sätze dazu. Vater, schenke uns Erweckung, erfülle uns mit deinem Geist, vergib uns unsere Schuld, verändere unser Herz. Schenk uns Liebe zu dir und zu den Menschen. Zieh uns alle hin zu deinem Sohn Jesus. Ihm wollen wir nachfolgen. Ich war erstmal ein bisschen überrascht, weil dieses Gebet um Erweckung eigentlich nur für uns betet, die wir schon dabei sind. Aber genau da setzt es an. Mit Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Veränderung unseres Herzens. Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und dass der Heilige Geist oder dass der Vater uns durch den Geist zu seinem Sohn Jesus hinzieht. Damit fängt es an. Ich möchte mit diesen Worten noch mit uns beten. Vater, schenke uns Erweckung. Erfülle uns mit deinem Geist. Vergib uns unsere Schuld. Verändere unser Herz. Schenk uns Liebe zu dir und zu den Menschen. Zieh uns alle hin zu deinem Sohn Jesus. Ihm wollen wir nachfolgen. Amen. Wir wollen weiterbeten, indem wir ein Lied gemeinsam singen.